Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Recht einfach mit Eleonore Zahr. Heute habe ich die Ehre, Frau Dr. Köberl im Rahmen meines Podcasts eben Recht einfach zu interviewen und damit das Thema der Selbstständigkeit zu besprechen. Dr. Katharina Köberl ist Leiterin der Plattform YouSupport und seit mehr als einem Jahr nebenberuflich selbstständig im Bereich der Lernunterstützung und Vortragsleistung. Ja, Frau Dr. Köber, vielleicht erzählen Sie kurz den Zuhörer und Zuhörerinnen Ihren beruflichen Werdegang, bevor wir dann mit den nächsten Fragen starten.
Ja, danke einmal herzlich für die Einladung. Grundsätzlich zur Frage, wie ich zur Selbstständigkeit auch gekommen bin und letztlich da gelandet bin, wo ich jetzt arbeite. Für mich hat sich nämlich gar nicht die Frage gestellt, ob ich unselbstständig oder selbstständig sein möchte. Grundsätzlich das, was ich mache, hat es nur so in selbstständiger Form gegeben. Ich habe nämlich immer schon gerne unterrichtet und auch im Studium bereits Privatnachhilfen gegeben. Und da war der einzige Weg, beides zu verbinden oder der beste Weg, beides zu verbinden und das auch zum Beruf zu machen, eben selbstständig zu arbeiten. Ich habe dann ein Kursinstitut gegründet und schlussendlich eben die Plattform YouSupport, bei der wir eben Studierenden digital eine Prüfungsvorbereitung anbieten können und auch für interne Rechtsfortbildungen Vorträge bieten. Es ist aber eben bei mir so, dass ich die Selbstständigkeit nur sozusagen als Add-on mache. Es ist also nicht meine hauptberufliche Tätigkeit, sondern nur ein Zusatz. Und das ist schon noch ein Unterschied, weil einfach der finanzielle Druck ein ganz anderer ist, als wenn das jetzt das einzige Unternehmen wäre, was man hätte und die einzige finanzielle Einnahmequelle. Also das muss ich schon noch dazu sagen. Andererseits stellen sich da dann wieder andere Fragen, zum Beispiel die Vereinbarkeit mit dem Hauptberuf. Da ist es auch wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht gegen etwaige Konkurrenzverbote verstoßen würde oder dass man schauen muss, ob eine Nebenbeschäftigung dem Dienstgeber gemeldet oder sogar vom Dienstgeber genehmigt werden muss.
Alles klar. Und was sind denn eigentlich die ersten Schritte der Selbstständigkeit? Worauf muss man achten? Wo beginnt man?
Ich glaube, der erste Schritt ist einmal, dass man herausfindet, wo eigentlich die eigenen Stärken sind und wo die eigenen Vorlieben sind. Denn dann kann man erkennen, wie man diese auch gut einsetzen kann und hat einen ersten Anknüpfungspunkt, um zu sehen, welcher Bereich für einen in Frage kommt. Und da ist es auch ein großer Unterschied, ob man sich etwas als Hobby vorstellen kann und das Hobby sehr gerne macht oder ob es etwas ist, wo man wirklich jeden Tag bereit ist, Stunden an Arbeit in diese Sache rein zu investieren. Natürlich müssen dann aber auch die Qualifikationen in gewisser Weise diesen Bereich widerspiegeln, dass nicht nur die Motivation, sondern auch tatsächlich eben ein fachliches Hintergrundwissen dabei ist. Schließlich will man ja auch einen hohen Qualitätsstandard anbieten können. Das führt dann letztlich auch zum nächsten Schritt, nämlich der Zielgruppe, für die das Produkt interessant ist. Denn da muss man dann wirklich schauen, wer ist der Markt, an den man das Produkt bringen möchte, wer ist die Zielgruppe und wie komme ich zu dieser. Ich selbst hatte da das Glück, dass ich bereits ein Lehrbuch publizieren konnte, das sich eben genau mit dem Bereich, in dem ich auch eben diese Lernunterstützungen anbiete, befasst. Und dadurch habe ich ein bisschen ausloten können, wer kauft das Buch, wie kommt es an, was sind die Rückmeldungen. Und gleichzeitig hat meine Zielgruppe auch mich kennenlernen können und als verlässliche Quelle wahrnehmen. Das ist so eine Eintrittskarte, die natürlich Gold wert ist, die man sich aber eben dadurch auch selbst erarbeiten kann, indem man schaut, wo kann ich ansetzen, wo kann ich mich das erste Mal der Zielgruppe präsentieren. Man muss dann auch schauen, wie man eben diese Zielgruppe so erwischt, dass man nicht nur präsent ist, sondern dass die auch bereit sind, einen eben ins Bewusstsein aufzunehmen, dass die auch bereit sind zu investieren und eben auch Geld auszugeben, das heißt das Produkt wirklich zu kaufen. Das heißt, es reicht ja auch nicht, wenn ich eine Zielgruppe habe, die das total cool findet, was ich mache, aber die nicht bereit wäre, dafür jetzt irgendetwas auszugeben oder da sich mehr zu informieren. Bis man das findet, wo diese Zielgruppe tatsächlich zu Hause ist und wo man die am besten abholen kann, sind natürlich immer wieder auch ein paar leere Kilometer dabei. Also man muss da auch wirklich damit rechnen, dass es sein kann, dass man wo ansetzt, wo anknüpft, wo dann mitunter nicht viel an Rückluft da ist. Bei mir war es so, dass mein Co-Autor und ich, wir haben uns einmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wer ist ungefähr unser Zielpublikum und wo können wir es finden? Wir haben bemerkt, dass Facebook da nicht mehr so das Publikum erfasst hat, weil unser Zielpublikum einfach zu jung für Facebook war und haben uns dann dafür entschieden, dass wir WhatsApp-Gruppen machen, in denen wir Fragen beantworten und ebenso WhatsApp eher als Hauptfokus sehen. Das ist aber von Zielgruppe zu Zielgruppe eben verschieden, kommt aufs Alter der Personen an, kommt natürlich eben auch auf das Produkt an, in dem man eben arbeitet und ist da auch etwas, was man einfach herausfinden muss. Da ist es auch wirklich gut, wenn man aus dieser Zielgruppe Personen hat, die man fragen kann, bei denen man auch nachfragen kann, was die Wünsche sind und wie man diese Wünsche besonders gut erfüllen könnte, weil man dann einfach auch ein Gespür dafür bekommt, was man tun muss und wo man sich befinden muss, damit man auch gesehen wird und wahrgenommen wird. Ein Kundenwunsch zum Beispiel, der sich meiner Erfahrung nach immer wieder zeigt und auch über alle Bereiche hinweg geht, ist das Bedürfnis nach einem persönlichen Kontakt. Also ich habe das Gefühl, dass der Wunsch wirklich sehr stark ist, dass es einerseits unkompliziert abläuft, aber andererseits auch persönlich. Also man möchte, glaube ich, als Kunde oder Kundin einfach sofort eine Antwort haben. Man möchte sofort eben über WhatsApp oder über eine Plattform eine Frage stellen können, fragen können, wie das Ganze abläuft, was man machen muss, wo man vielleicht Unterstützung bekommen kann. Und da möchte man sofort eine Antwort, aber diese Antwort soll auch persönlich sein und nicht ein Chatbot. Also das ist etwas, was ich einfach merke, dieser Direktkontakt, der kann kaum umgangen werden und geht auch wesentlich besser als eine Homepage und wesentlich besser als eine reine Facebook-Werbung.
Genau, und jetzt erwähnen Sie schon bereits Ressourcen. Welche Kosten sind denn auf Sie zugekommen?
Unumgänglich ist meiner Meinung nach, dass man einen Webspace und eine Domain kauft. Das ist beides eben für den Webauftritt und für die Präsenz nach außen einfach sehr, sehr zentral. Man muss aber auch dazu sagen, das kostet beides nicht viel und ist auch sofort verfügbar. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Domain gekauft habe, habe ich sie auch bereits nutzen können. Genau dasselbe beim Webspace und die Kosten für beides haben sich ungefähr auf 100 Euro belaufen. Danach sind natürlich auch Werbungskosten ein Thema, wobei ich denke, dass man die am Anfang wirklich gering halten sollte, einfach damit man nicht bereits mit einer Ausgabe beginnt, sondern damit man zuerst einmal Einnahmen generieren kann und die dann weiter für Werbungskosten nutzen kann. Man muss dann natürlich auch aufpassen, wohin man investiert, also wie man die Werbung nutzt. Beispielsweise auf Facebook gibt es die Funktion, dass man Beiträge bewerben kann. Das Ganze führt dann dazu, dass man von irgendwelchen Fake-Plattformen auf Facebook Likes bekommt. Die sind aber nicht einmal ansatzweise von der Zielgruppe, sind zum Teil Fake-Profile aus den USA oder sonst wo. Das bringt einem letztendlich nicht viel, außer die 4-5 Likes, die man dadurch bekommt. Das ist auch ein Fehler, den macht man nur einmal, dann weiß man es und dann gibt man das Geld auch besser aus. Mir war dann zusätzlich noch wichtig, dass ich die Marke eintragen lasse. Das ist aber eine rein persönliche Entscheidung, wie man das handhaben möchte und ist auch ein Punkt, der eher teurer ist. Deswegen habe ich es auch erst jetzt vor kurzem gemacht. Also ich habe eigentlich ein Jahr gewartet und erst nachdem ich die Einnahmen von einem Jahr hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Mit anwaltlicher Beratung muss man sagen, dass das ungefähr 700 Euro ausmacht. Eben wie gesagt, bleibe jedem selbst überlassen, würde ich aber auch nicht ganz am Beginn machen, sondern erst, wenn ich merke, dass das Unternehmen oder dass das Ganze, was ich mache, bereits einen Weg geht, der recht stabil aussieht. Bei manchen Investitionen muss man sich nämlich dann schon noch die Frage stellen, zahlt sich das Ganze überhaupt aus? Macht es überhaupt einen Unterschied für mein Publikum? Und da habe ich zum Beispiel mich entschieden dafür, dass ich meine Homepage noch immer über eine Free-Version laufen lasse, weil ich einfach noch nicht sehe, wie es meinem Publikum schadet oder eine Einschränkung bietet, wenn ich im Link der Homepage dann zum Beispiel das Kürzel WordPress oder eine andere Free-Version habe. Das ist nicht wirklich für den Kunden oder für die Kundin einschränkend, sondern einfach nur etwas, was einerseits Kosten spart, andererseits aber vor allem auch zeitliche Ressourcen, weil eben das Transformieren der Homepage dann wieder ein Thema wäre, wo man sich das technische Know-how aneignen muss und das dann auch letztlich eben umsetzen. Das heißt, das ist dann letztlich auch wieder ein Zeitfaktor und da muss man einfach abwägen, habe ich im Moment diese Zeit zusätzlich zu den finanziellen Ressourcen und möchte ich das gerade investieren oder investiere ich es lieber in etwas, das direkt am Kunden, an der Kundin ist und wo ich dann tatsächlich mein Produkt vermarkten kann. Man muss ja auch sagen, eine Gründung kann ja in jede Richtung gehen und daher finde ich es wirklich wichtig, dass man mit ganz, ganz wenig Kosten beginnt, was jetzt natürlich was anderes wäre, wenn man jetzt ein Produkt kreieren würde, wo man jetzt Herstellungskosten hat. Also da kann ich nur aus dem Bereich reden, wo es eben um unkörperlichere Leistungen geht, die ich jetzt nicht vorab herstellen muss. Aber da ist es wirklich wichtig, dass ich sage, ich fange mit nahezu null Kosten an und dann nach und nach, sobald ich tröpfelnde Einnahmen habe, kann ich immer mehr investieren. Man wäre ja rasch verleitet, dass man am Beginn schon alles perfekt machen will und sich denkt, ja, ich nehme jetzt einen Social Media Manager und einen Webdesigner oder sonst was. Da würde man aber ständig nachlaufen. Man würde dann ständig ein Loch stopfen an Kosten und hätte dann auch diese Lockerheit, glaube ich, nicht mehr. Und da ist es besser, man hat diesen finanziellen Druck nicht und freut sich über alle Einnahmen, die man macht und kann die dann ausgeben und da dann mehr investieren, wenn man das schon mal hatte. Dann ist es nicht so, dass man irgendwie diesen Druck generiert. Ich glaube, es ist wirklich das Wichtigste, dass man mal an den Kunden gelangt und dass man da ein Bild von sich vermitteln kann und da eben eine gewisse Professionalität im Umgang eben zeigen kann und zeigen kann, dass man eben auch wirklich sich eine Reputation erarbeitet. Und das, die Reputation, die, glaube ich, geht sehr wenig mit Geld und mit Investitionen, sondern geht wirklich nur mit harter Arbeit und mit Biss. Und da gehört dann leider auch eine Portion Geduld dazu. Das kann man einfach nicht wegleugnen. Manchmal wäre es einfacher, dass man sich denkt, ja, ich zahle jetzt einfach 50 Euro und dann bitte funktioniert das alles. Spielt es, glaube ich, in der Realität fast nie. Da ist es wirklich eher die harte Arbeit und die Geduld, die man braucht und damit dann letztlich etwas daraus werden kann.
Alles klar, jetzt haben wir viel über Ressourcen gehört und auch welche Kosten auf einen zukommen, wenn man sich selbstständig macht. Was aber natürlich auch interessant ist, was ist rechtlich zu beachten? Gibt es etwas, worauf man besonders achten sollte?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil es da auch einige Punkte gibt, die man beachten muss. Ich kann da jetzt auch nicht alles herausgreifen, da möchte ich auf die WKO-Gründungsberatung auch verweisen. Die bieten auch sehr viele Workshops an für Gründer und Gründerinnen, an die man sich wenden kann. Gerade wenn es jetzt um Fragen geht der Gewerbeberechtigung oder eines Verfahrens zur Gewerbeberechtigung, kann man da wirklich sehr gut auch Antworten bekommen. Für mich persönlich gab es jetzt drei wesentliche Grenzen, gerade eben auch die Finanzen betreffend, die man beachten muss. Über ein Jahr hinweg gesehen gibt es die erste Grenze, das ist die, unter der ein steuerfreier Zuverdienst möglich ist. Das sind 730 Euro im Jahr. Sobald ich das überschreite, muss ich meine Einnahmen versteuern. Also das ist so der erste Schritt einmal, den man geht. Der zweite ist dann die SVA-Pflicht, mittlerweile ja SVS. Hier sind wir bei 5.700 und ein bisschen was Euro. Da ist ab dieser Grenze so, dass ich, wenn ich diese Grenze im Jahr überschreite, muss ich SVA zahlen, also die Sozialversicherung für Selbstständige zahlen. Und die dritte Grenze ist dann die Grenze zur Umsatzsteuer. Auch die bemisst sich im Jahr und da sind es um den Dreh so 35.000 Euro, wobei auch ein einmaliges Überziehen nicht schädlich ist, wenn das Überziehen um maximal 15% ist. Innerhalb von 5 Jahren kann ich das machen, da gibt es ein paar Feinheiten. Wie gesagt, da müsste man dann auch mit einer Steuerberaterin reden, um da zu schauen, dass man möglichst alle Stolperfallen vermeidet. Aber das sind so grob gesagt einmal diese drei Grenzen, die man im Kopf haben sollte, einfach weil sich an diese Grenzen auch Ergebnisse knüpfen und Ereignisse knüpfen und weil man eben gerade als Selbstständige auch jede Meldung selbst machen muss. Das heißt, wenn ich die Grenze der SVA überschreite, dann muss ich das auch selber melden und wenn ich das vergesse, dann habe ich jetzt salopp gesagt wirklich einfach Pech gehabt. Also da gibt es wenig Gründe, die das entschuldigen würden. Genauso, wenn ich vergesse, mich wieder rauszumelden, also wenn ich vergesse zu sagen, dass ich es nicht mehr überschreite, dann zahle ich auch weiterhin. Also da ist die SVA auch durchaus sehr streng. Bei der Umsatzsteuer reden wir immer von einem Umsatz, also das ist auch der Unterschied bei der SVA-Grenze, da geht es um den Erlös. Das heißt, da ist es auch so, dass wenn ich Ausgaben habe, das rausgerechnet wird, da ist es wirklich nur der reine Erlös, den ich habe. Bei der Umsatzsteuer ist es so, dass es wirklich um den Umsatz geht, da muss ich besonders aufpassen, wenn ich jetzt höhere Umsätze habe, als ich beispielsweise Einnahmen habe, weil ich einfach sehr hohe Ausgaben habe und die dann meine Einnahmen massiv drücken, aber ich trotzdem die USTO überschreiten würde. Deshalb, da ist es wirklich wichtig, dass ich mich auch mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin zusammensetze und mal schaue, wie kann ich das handhaben, gerade wenn es um Thema Provisionen geht oder eben wirklich hohe Ausgabenkosten. Außerdem gibt es noch etwas, was man beachten muss, wenn man zum Mehrt arbeitet. Da ist es ganz, ganz gefährlich quasi, in welchem rechtlichen Verhältnis man zueinander steht. Da ist es nämlich so, dass es die Grenze zwischen einem freien Dienstvertrag, einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag gibt. Und diese Grenzen, die sind sehr, sehr dünn und sind auch sehr, sehr viel an der Judikatur liegend. Also da gibt es sehr viele Einzelfallentscheidungen. Und daran knüpfen sich aber Rechtsfolgen. Also wenn ich in einem Dienstverhältnis stehe, wenn meine Mitarbeiter Angestellte sind, dann muss ich für die auch die Dienstnehmer- und Dienstgeberbeiträge zahlen. Das heißt, ich habe da dann hohe finanzielle Kosten, die auf mich zukommen und ich muss eben auch eine Meldung machen. Das heißt, ich muss das alles selber machen und ich muss das Ganze eben auch wirklich beachten. Wenn ich allerdings in einem Werkvertrag bin, dann muss ich das nirgends melden. Dann habe ich das eben selbstständig und habe auch keine weiteren Kosten für diese Mitarbeiter. Das heißt, da muss ich wirklich aufpassen, wie ich abgrenze. Bestimmt sich auch danach, wer zum Beispiel Geschäftsräumlichkeiten zur Verfügung stellt, wer Kontrollmöglichkeiten hat und wie unabhängig voneinander die Tätigkeiten sind. Damit ich da jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehe, eben wirklich würde ich eher so als Schlagworte mitgeben, dass man einfach mal googelt und mal ein bisschen sich da informiert zwischen Werkvertrag und freiem Dienstvertrag, dass man da eine Sicherheit hat, weil das könnte auch sonst später teuer werden an Nachzahlungen.
Alles klar. Also das war jetzt auf jeden Fall mal der rechtliche Aspekt, der hier schon wie erläutert zu beachten ist. Was aber trotzdem auch noch interessant wäre, ist, welches Risiko man eingeht, abgesehen jetzt von den rechtlichen Fallstricken, wenn man in die Selbstständigkeit eintaucht. Und viel interessanter, warum wagen es trotzdem so viele?
Mhm. Ich glaube, das Anstrengendste an der Selbstständigkeit ist, dass dieser altbewährte Spruch, man arbeitet selbst und das ständig, dass der halt leider wirklich zutreffend ist, dass man einfach wirklich für jeden Cent kämpfen muss. Wenn man etwas nicht macht, dann macht es schlichtweg keiner. Also der Wagen rollt wirklich nur, solange irgendjemand schiebt, tritt, zieht oder irgendetwas. Aber so dieses Gefühl, dass es einfach von selbst läuft, das hat man, glaube ich, nie, weil es auch immer irgendwelche Dinge gibt, die man noch verbessern kann, an denen man noch feilen kann oder dann Kunden und Kundinnen Feedback kommt, wo man sieht, ah, die wollen vielleicht noch etwas anderes, da könnte ich noch etwas verändern und man auch ständig die Augen offen halten muss und schauen muss, wie verändert sich der Markt und wie kann man mit dem Ganzen mitgehen. Das heißt, das ist einerseits furchtbar anstrengend, andererseits ist es aber auch total zufriedenstellend zu sehen, was man erreichen kann, weil man am Ende eben wirklich sieht, was aus den eigenen Leistungen geworden ist. Also man sieht, das, was man hinein investiert, kommt auch irgendwo wieder zurück und man sieht dann einfach, was man verändern konnte und man hat alles frei entscheiden können. Das heißt, man entscheidet sich auch selbst, welche Schritte will man gehen und welche Schritte möchte man nicht gehen. Also man kann da wirklich komplett auch selber entscheiden und muss niemandem Rede und Antwort stehen und ist niemandem anderen als sich selbst verantwortlich für das, was man tut. Vielleicht jetzt eben noch irgendwelchen Mitarbeitern oder Partnerinnen, wenn man so mehr in die Selbstständigkeit hineingeht, aber auch da ist man nur sich gegenseitig verantwortlich, aber man muss nicht jetzt einem Dienstgeber quasi erklären, warum man einen Schritt gesetzt hat oder nicht gesetzt hat. Und man hat auch selber die Konsequenzen davon. Das heißt, man sieht sofort, wenn man einen Schritt überspringt und das war jetzt vielleicht ein Schritt, der eher wichtig gewesen wäre, dann fällt das sofort einem wieder zurück und dann sieht man sofort, okay, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Und das, glaube ich, ist einfach etwas, wo man auch wirklich sehr, sehr viel lernt, weil man sofort den Effekt sieht von etwas, das man tut. Und das ist, wenn es klappt, ist es total zufriedenstellend und wenn es nicht klappt, ist es zumindest das, dass man wirklich viel daran lernen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, für viele eben das ist, was letztlich den Ausschlag gibt, zu entscheiden, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, weil da bin ich nur mir selbst verantwortlich.
Ja, jetzt haben wir das Rechtliche beachtet, wir haben über die Ressourcen gesprochen, wir haben auch über die Risiken, die mit der Selbstständigkeit verbunden sind, gesprochen. Was aber auch für Zuhörerinnen sehr wichtig sein kann, was war Ihnen ganz am Anfang der Reise gar nicht so bewusst, beziehungsweise was hätten Sie gerne schon vorher gewusst, eventuell wirklich Dinge, über die keiner wirklich spricht?
Da kann ich wirklich nur Neil Gaiman zitieren. Von ihm ist der Satz, "The problems about failure are hard, but the problems about success can be harder, because nobody warns you about them." Und das finde ich wirklich sehr wahr, weil es wird in sehr vielen Büchern und auch im Bekannten- und Freundeskreis, man wird immer gewarnt, was passiert, wenn du es nicht schaffst. Und jeder sagt, ja, aber beachte, es kann sein, dass es schief geht. Und eben deshalb beginnt man ja auch mit Ressourcen von null und arbeitet sich so vor. Aber keiner spricht darum, was passiert, wenn es tatsächlich klappt, wenn es tatsächlich erfolgreich wird. Und das ist auch zum Teil aus Bescheidenheit und aus Aberglaube, dass man sich selber damit nicht auseinandersetzen will, weil wer möchte schon bei 4 Kunden und ganz geringen Verkaufspreisen darüber nachdenken, was passiert, wenn man dann 100 Kunden hat oder 200 oder 300? Und das sind aber genau die Fragen, die man sich schon am Anfang stellen sollte, weil irgendwann könnte es sein, dass die auf einen zukommen und wenn man sie sich erst dann stellt, ist es mitunter ein bisschen spät. Es sind natürlich da auch unterschiedliche Risiken, ob man jetzt allein in die Selbstständigkeit gegangen ist oder zu zweit oder zu mehr. Weil ganz einfach, desto mehr Personen an Bord sind, desto mehr unterscheiden sich die Interessen. Und da fehlt es dann auch ganz oft an einem Exit-Szenario oder an einem Szenario, wie gehe ich um, wenn die Interessen sich nicht mehr decken. Wenn einfach dadurch, dass mehr Finanzen im Spiel sind und dass eine größere Summe im Spiel ist und dass es einfach auch ein größeres Unternehmen wurde als vielleicht ein Hobbyprojekt am Anfang, wie gehe ich damit um, wenn dann die Interessen nicht mehr die gleichen sind? Also zum Beispiel, wenn eine Person mehr investieren will als die andere, das muss jetzt gar nicht finanziell sein, das kann auch zeitlich sein, dass einer es vielleicht als Hauptjob haben will, der andere nicht. Oder natürlich auch, wenn es dann letztlich zu einer Frage kommen sollte, dass das Unternehmen verkauft werden kann. Wer entscheidet, an wen es verkauft wird? Wer entscheidet, um welchen Preis es verkauft wird? Und was ist, wenn einer es gar nicht verkaufen möchte? Also das sind alles Themen, die muss man bedenken. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht zu schwarzmalerisch sein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch am Anfang schon miteinander bespricht und darüber auch redet, was man machen würde, wenn man irgendwann an diesem Punkt anlangt, dass man feststellt, es geht nicht mehr, weil jeder in eine andere Richtung zieht. Also da muss man dann auch überlegen, in wessen Interessen man dann entscheidet. Und ich meine, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu schwarzmalerisch, weil ich gerade in einem Artikel zum Thema Startup und Gemeinschaftskonten bei Startups geschrieben habe, der jetzt in der Zivilrecht aktuell, von LexisNexis erschienen ist. Gerade jetzt nächste Woche, ich glaube 24.02. erscheint es. können wir auch gern verlinken. Da habe ich einfach sehr viele Risiken gesehen, die da drinnen hängen, dass man in der Anfangseuphorie einfach vielleicht ein paar Sachen vergisst oder übersieht zu regeln, die einem dann mitunter später doch teuer zu stehen kommen können, gerade wenn dann eben mehr im Spiel ist und schon mehr am Spiel steht auch. Aber das sind einfach die Sachen, die sind in den wenigsten Startup-Ratgebern. Ich finde, Startup-Ratgeber sind super und ich kenne da auch großartige Bücher. Also ich kann da die Startup Bible sehr empfehlen. Die hat mir wirklich da sehr viel am Anfang auch mitgegeben. Aber die sind alle ein bisschen wie Hollywood. Also die enden alle dann letztlich mit dem Erfolg. Und keiner erzählt, was ist dann nach dem Happily Ever After? Was ist nach dem Zeitpunkt, wo der Erfolg eingetreten ist? Und da ist die Wahrheit, dass nach einer Menge Arbeit kommt dann meistens noch eine Menge mehr Arbeit. Und ja, dieser Topf am Ende des Regenbogens, in dem eine Menge Gold ist, das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen wirklich die Realität und eher der Mythos. Und ich glaube, da ist dann auch die Frage, die man sich stellen muss, wo möchte man selber Grenzen ziehen? Also wo ist selber dann genug und wie weit möchte man noch laufen? Also eben zu mehr, das ist dann das Problem, dass mitunter da die Interessen aneinander vorbeigehen. Aber auch alleine ist das Problem, dass man da wirklich sich auseinandersetzen möchte oder sollte. Was möchte man und wie weit möchte man gehen? Weil das darf man nicht vergessen. In einer selbstständigen Tätigkeit ist das ganz anders als in der Unselbstständigkeit. Wenn ich angestellt bin, dann habe ich einen gewissen Stundenrahmen. Natürlich wird der auch manchmal überschritten werden und natürlich wird es Jobs geben, in denen 60 Stunden Arbeit auch an der Tagesordnung sind. Aber es gibt ein gewisses Soll, das vorgegeben ist. Man weiß ungefähr, was normale Arbeitszeiten sind und man wird wahrscheinlich am Montag um 14 Uhr arbeiten und wahrscheinlich am Freitag um 23 Uhr eher nicht mehr. Und diese Grenzen, die sind halt einfach da und die sind in den Köpfen auch vorhanden, dass man weiß, es gibt Urlaub, es gibt Weihnachten, wo man wahrscheinlich nicht arbeiten wird und es gibt irgendwie Krankenstände mitunter und es gibt Feierabende, an denen man einfach die Arbeit auch hinlegen kann. Und diese Grenzen, die fehlen in der Selbstständigkeit total. Und die muss man sich selbst zeichnen, wenn man sie haben möchte. Und da ist es wirklich eine Menge an Selbstdisziplin, die es auch braucht, zu entscheiden, wo möchte man diese Grenzen haben und wie stark möchte man die ziehen. Und da, um wieder zurück zu Neil Gaiman zu kommen, ist auch von ihm der Satz, Money and Success and Happiness are all different things. Und das, glaube ich, muss man sich da wirklich bewusst machen, dass man auch gerade in der Selbstständigkeit sich einmal wirklich reflektiert und sagt, wie weit möchte ich gehen?
Ja, das klingt alles nach einer sehr großen Herausforderung. Welche Tipps würden Sie weitergeben, um einen möglichst guten Start in die Selbstständigkeit zu haben? Tipps können durchaus persönlich und nicht rechtlicher Natur sein.
Ich glaube, dass das Planen und das Organisieren, das auch definitiv zur Selbstständigkeit dazugezählt, dass man das nicht überhand gewinnen lassen sollte. Ich glaube schon, dass es dazugehört und dass es auch wichtig ist, dass man plant. Aber ich glaube, man sollte sich damit auch nicht verzetteln. Man sollte eher auch eine gewisse Lockerheit beibehalten und irgendwann ans Anpacken gehen und einfach beginnen und starten, statt bei hypothetischen Überlegungen zu bleiben. Schon allein auch deshalb, damit man die Freude daran behält, weil man möchte ja das Produkt verkaufen. Es geht einem ja eigentlich um die Sache. Und wenn man da zu lange vorab plant, läuft man einerseits Gefahr, dass man diese Freude verliert, weil man eben zu sehr nur noch am Organisatorischen hängt. Und andererseits ist es auch die Gefahr, dass man ein Konzept überlegt, dass man in der Situation X getroffen hat und quasi ein Plan ist für die nächsten 10 Monate. Und dann passiert irgendetwas wie Corona und es ist alles anders. Und dann ist man vielleicht nicht mehr flexibel genug, um auf diese Sachen einzugehen. Und genau wenn man da nicht so viel ins Planen investiert, sondern einfach tut, ist man wesentlich flexibler und kann darauf auch wesentlich sensibler eingehen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man gar nichts plant, gewisse Grundpfeiler sollte man sich schon vorab überlegen. Und da als Grundpfeiler würde ich mir einfach überlegen, dass wieso mache ich es? Was möchte ich eigentlich damit erreichen? Was sind meine Ziele, meine persönlichen? Was ist das, was ich dem Kunden biete? Was ist der Mehrwert für den Kunden oder die Kundin? Und auch, was möchte ich auf keinen Fall? Also in welche Richtung möchte ich mich nicht weiterentwickeln? Also da zum Beispiel, um jetzt wieder Personen und Persönlichkeiten zu zitieren, Josef Zotter mit den bekannten Zotter-Schokoladen, für ihn war es immer klar, er möchte keine Mainstream-Schokoladen machen. Und egal wie erfolgreich ein Produkt wurde, er wollte quasi keine normale Vollmilchschokolade auf den Markt bringen, auch wenn die noch so gut geht. Und ich glaube, das muss man sich auch sagen, was macht mein Unternehmen, mein Konzept aus und wie sollen diese Eckpfeiler aussehen? Zum Beispiel bei Youth Support haben wir das Konzept, dass wir 10% des Erlöses an Organisationen spenden, die für Bildungsförderung sich einsetzen. Und das ist etwas, wovon man auch dann nicht mehr abweicht, weil es einfach ein Grundpfeiler von dem ist, was man tut. Und das irgendwie eben diesen Kern von dem Ganzen ausmacht. Und sobald man diese Eckpfeiler hat und diese Grundüberlegungen einmal getroffen hat, da kann man dann auch aufbauen und hat ein Fundament, auf dem man dann weiterarbeiten kann. Ich glaube, dann, wenn man die erste sozusagen magische Grenze überschreitet, also erstmals eben wirklich steuerpflichtig wird mit den Einnahmen, dann braucht es unbedingt auch da eine Beratung, dass man sich da mal auseinandersetzt mit einer Rechtsberatung oder steuerrechtlichen Beratung, damit man nicht in der Anfangsphase Fehler macht, die einen dann später letztlich dann doch langfristig noch begleiten würden und dann eben auch teuer werden könnten. Also da, glaube ich, ist es dann schon ganz gut, einmal zu investieren und da eben auch sich wirklich fachlich beraten zu lassen. Muss jetzt auch nicht eine 10-Stunden-Workshop-Beratung sein, sondern reicht, wenn man sich ein, zwei Stunden einmal zusammensetzt und bespricht, in welcher Unternehmensform man etwas nennen möchte, wie man da vorgehen möchte, wie man arbeiten möchte, welche Konzepte eben, Stichwort Werkvertrag, Dienstvertrag, solche Sachen. Und dann, wenn die Einnahmen über die weitere Schwelle steigen und man langsam SVA-pflichtig wird und merkt, dass ein Unternehmen stabil ist und auch wachsen könnte, dann, glaube ich, muss man diese Grundpfeiler auch noch weiter ausarbeiten. Und da gehören dann wirklich auch Fragen hinein, wie, was ist die Obergrenze an Anfragen, die ich annehmen möchte? Kommt für mich das eben in Frage, irgendwann das Unternehmen zu verkaufen oder nicht? Möchte ich expandieren oder möchte ich es so haben, wie es jetzt ist? Und so weiter. Also da, glaube ich, sollte man dann sich auch wirklich Gedanken machen, wie es weitergeht, wenn es tatsächlich noch erfolgreicher wird, damit man einfach dann auch eine Sicherheit hat und etwas hat, auf dem man sich eben stabil auch abstützen kann. Ich glaube, da hat man dann einmal ein Fundament und auf diesem Fundament kann man dann auch Größeres aufbauen und hat dann auch die Sicherheit, dass das auch funktioniert und dass man nicht irgendwann einmal implodieren wird.
Klingt auf jeden Fall alles sehr herausfordernd, aber nicht abschreckend. Nun kommen wir auch zu dem Schluss unseres Interviews. Eine letzte Frage hätte ich allerdings schon noch. Und zwar, würden Sie den Schritt in die Selbstständigkeit noch einmal wagen?
Ja, ich möchte eben, wie gesagt, auch kein wirklich schwarzmalerisches Bild zeichnen, sondern eben nur einfach auch die Realität wiedergeben, dass man auch weiß, worauf man sich einlässt. Und ich muss schon sagen, alles in allem ist es weitaus weniger einschüchternd, als es am Anfang wirkt. Also es hat auf ersten Blick eben so viele rechtliche Fallstricke und eben die viele Arbeit, die auf einen zukommt. Aber letztlich findet man sich nach und nach zurecht und findet sich auch da einen eigenen Modus, in dem man arbeitet. Und schließlich das Gefühl, wirklich selbst etwas aufgebaut zu haben, das ist einfach extrem zufriedenstellend und das ist etwas, was auch etwas Wunderschönes ist. Und da muss ich schon sagen, also ich würde diesen Weg retrospektiv betrachtet jedes Mal wieder ganz genauso gehen. Also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, diesen Sprung auch zu wagen, weil man einfach davon noch langfristig etwas hat.
So, das war jetzt das Interview zu der zweiten Podcast-Folge Freiheit durch Selbstständigkeit mit Dr. Köberl. Wie immer, wenn noch Fragen, Anregungen oder Feedback da ist oder Fragen eben offen sind, findet ihr mich auf Instagram unter recht einfach Rufzeichen. Da beantworte ich gerne, wenn noch etwas offen geblieben ist. Ansonsten schaut natürlich gerne auch bei Youth Support vorbei. Das ist eben das Startup-Unternehmen, von dem uns Frau Dr. Köberl erzählt hat. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes mit der Instagram-Seite, wo ihr den Podcast abhören könnt. Und genau, das war's eigentlich. Danke fürs Einschalten, hat mich sehr gefreut. Schaut vorbei, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar und hoffentlich bis bald. Tschüss!